herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
Herzlich willkommen zu Turtle Zone. Mein Name ist Oliver Schwarz und Sie hören den zweiten Teil meines Interviews mit Kai Zenner. Kai Zenner ist Head of Office und Digital Policy Advisor beim Europaabgeordneten Axel Voss und er war hautnah dabei bei den spannenden Verhandlungen rund um den EU-AI-Act. Und das ist natürlich heute unser Thema. Biometrische Erkennung, da prallen halt Datenschutzvorstellungen, Sorge um ein Scoring eben mit diesem möglichen Nutzen für Sicherheit und auch mit, aber auch Service Benefits zusammen. Und da sehe ich persönlich auch im internationalen Vergleich so die allergrößte Diskrepanz in den Denkweisen. Und dann fand ich das spannend in diesen Formulierungen. Das mag vielleicht in der Berichterstattung auch nicht immer eins zu eins korrekt wiedergegeben worden zu sein, aber immer wieder las man, dass vor allen Dingen der Streit auch ging um die Frage einer Echtzeitüberwachung in der Öffentlichkeit oder echtzeitbiometrischen Erkennung. Und da frage ich mich natürlich, warum sollte jetzt eine Echtzeitüberwachung meine Rechte als Bürger stärker tangieren als vielleicht eine nachgelagerte Auswertung, Profilbildung, also eben solche Scoring-Datenbanken, die ja dann noch viel, viel mehr Auswirkungen auf mich haben können. Kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen, ob das so auch korrekt in meiner Berichterstattung wiedergegeben worden ist und was so diese feinen Details waren? Weil wir wissen ja alle, bei Gesetzestexten kommt es auf jedes Wort drauf an.
Was du ansprichst, ist hochinteressant, weil nicht nur außerhalb Europas gibt es ja riesige Unterschiede, zum Beispiel zu Deutschland, sondern auch innerhalb Europas. Ich habe Frankreich angesprochen, ist vielleicht eher so ein Kandidat für die Mitte, aber in Spanien beispielsweise wurde uns immer wieder gesagt, die Bevölkerung lebt eigentlich mit Terroranschlägen und hat allgemein einen ganz anderen Ansatz zur Privacy, zur Privatheit. Und dementsprechend als Beispiel, wenn die spanische Bevölkerung gefragt wird, wir scannen jetzt einmal alle Gesichter von Personen, die in Spanien gerade sich aufhalten, um ein vermisstes Kind zu finden, sagt man uns, dass dann eine riesige Mehrheit sagt, ja, warum nicht? Wenn dadurch das vermisste Kind X gefunden wird, kein Problem. Ich würde mal sagen, in Deutschland wäre das höchstwahrscheinlich genau andersrum, dass da die meisten sagen, ja, tut mir leid, es tut mir wahnsinnig leid um das Kind, aber ich möchte nicht, dass ich ansatzlos im Moment gescannt werde, auch wenn es nur für einen Tag oder für eine Sekunde oder was noch immer ist. Also dahingehend ist es für den europäischen Gesetzgeber schon extrem schwierig, irgendwelche Regeln zu finden, die dann tatsächlich in allen 27 Mitgliedstaaten ähnlich gesehen werden und von allen akzeptiert werden. Zu deiner spezifischen Frage, tatsächlich eint uns da ein wenig die Verwunderung, weil obwohl ich für eine konservative Partei oder für einen Abgeordneten arbeite und auch CDU-Mitglied bin, habe ich tatsächlich dieselbe Frage mir immer gestellt. Naja, also Real-Time Remote Biometrical Identification ist quasi des Teufels, ist ganz schlimm und muss größtenteils sogar verboten werden. Aber warum denn nicht dann die sogenannte Post-Remote Biometrical Identification?
Vor allen Dingen, weil das ja eigentlich das ist, was wirklich die Sicherheitsbehörden zur Terrorismusabwehr dann auch verwenden. Also dieses Kinobild, dass da Beamte vor tausenden Fernsehmonitoren sitzen und über zehntausende Kameras alles in Echtzeit überwachen, stimmt ja mit der Realität nur wirklich zum kleinen Teil überein, wenn dann wird er darauf sich eben verlassen, dass halt nachträglich Bilder ausgewertet werden, Profile gebildet werden, gewarnt wird, gewisse systematische Zusammenhänge vom Computer hergestellt werden. Und das ist ja eigentlich aus Sinne des Datenschutzes oder auch zur Verhinderung von Nachteilen für Bürger durch eine Profilbildung eigentlich ja wesentlich bedrohlicher.
Genau, und das wurde jetzt nur, ich habe ja schon von unterschiedlichen Risikostufen gesprochen, Erste Stufe, die Hörer erinnern sich, sind die verbotenen KI-Systeme. Zweite Stufe sind Hochrisiko-KI-Systeme. Während das Real-Time Remote Biomedical Identification verboten wird, mit bestimmten Ausnahmen, über die ich auch schon gesprochen habe, ist das sogenannte nachträgliche Verwerten von Echtzeitdaten nur als Hochrisiko eingestuft. Das heißt, es kann ganz normal umgesetzt werden. Natürlich trifft Datenschutz zu etc. pp. Und als Hochrisikosystem müsste in Zukunft vom Hersteller ein Risiko-Assessment erstellt werden, technische Dokumentation, eine Aufsicht von einem oder zwei Menschen, je nach Fall, etc. pp. Aber noch einmal, es ist schon ein riesiger Unterschied, ob es ansatzlos verboten wird oder nur Hochrisiko ist. Am Ende, wie gesagt, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie du. Am Ende haben die linken Parteien im Parlament und das Parlament an sich dieser Unterscheidung zugestimmt. Und im finalen Text wird es dann tatsächlich so sein, wie wir jetzt gerade besprochen haben. Es wird ein paar zusätzliche Safeguards geben, also Post-Remote Biomedical Identification kann in Zukunft nur verwendet werden, mit dem Richtervorbehalt, wenn der Richter sozusagen die Erlaubnis gegeben hat und andere prozessuale Sicherheitsmaßnahmen auch noch erfüllt werden. Aber es ist letztendlich ein riesiger Unterschied zwischen diesen beiden Anwendungsfällen.
Spannend sind ja auch generell alle Versuche, internetbasierte Technologien und Dienste zu regulieren, wo die Technik ja erstmal sprichwörtlich grenzenlos ist und Anbieter wie Nutzer durchaus ja auch auf verschiedenen Kontinenten sein können und damit auch ganz unterschiedlichen Gesetzgebungen unterliegen. Lass uns doch einmal so dieses Prinzip der exterritorialen Wirksamkeit erklären, was man hier auch anstrebt und welche Regeln für den europäischen Binnenmarkt sich in den letzten Jahren auch bewährt haben und helfen, dass sich auch Anbieter ohne Server in Europa und viele KI-Anbieter, gerade von generativer KI, sind ja noch in den USA, haben oft gar keinen Server in Europa, dass sie sich trotzdem in der Pflicht sehen, die europäischen Regeln einzuhalten, wenn sie mehr oder weniger aktiv ja Dienste und Services für europäische Kunden anbieten.
Da muss man vielleicht erstmal außerhalb der KI-Regulierung schauen, weil es ja so ist, wenn man tätig sein möchte auf dem europäischen Binnenmarkt oder innerhalb des europäischen Binnenmarkts, braucht man immerhin eine sogenannte Anlaufstelle, also einen Vertreter hier des Unternehmens, der dann kontaktiert werden kann von den Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, aber auch von der Europäischen Kommission. Es gibt bestimmte Registrierungspflichten etc. pp. Der AI Act baut darauf halt auf und sagt, dass jedes Unternehmen, ob jetzt europäisch oder nicht europäisch, was ich nutze jetzt die englischen Begriffe, was ein KI-System placing on the market or putting into service, also auf den Markt bringt oder in Betrieb setzt, dass sie den AI Act vollständig erfüllen müssen. Wenn sie das nicht tun, dürfen sie nicht mehr ihre Produkte und Services auf dem europäischen Binnenmarkt anbieten. Würden jedenfalls, also als letzte Konsequenz, wenn sie auch nicht auf Warnungen, auf andere Aufsichtsbehördenmaßnahmen reagieren. Der AI Act hat sich darüber hinaus, also über die hier tätigen Unternehmen, ein wenig an der Datenschutzgrundverordnung orientiert, wo es dann ja tatsächlich sehr viel extraterritoriale Bestimmungen noch gibt und man tatsächlich über die europäischen Grenzen hinausgeht. Vielleicht der spannendste Fall, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht im Stich lässt, ist es Artikel 2 Absatz 1 C, wo man über Output spricht. Und dort geht es um einen Fall, dass zum Beispiel ein kanadisches Unternehmen nicht tätig ist in Europa, und auch keine der Produkte und Services nach Europa verkauft. Aber ein KI-System dieses kanadischen Unternehmens Output erzeugt, also bestimmte Daten, Aktivitäten etc. pp., die irgendwie in Europa Einfluss haben auf die Bevölkerung, auf einzelne Personen etc. pp. Und dann würde selbst dieses kanadische Unternehmen einbezogen sein in den Anwendungsbereich des AI-Acts. Wie man das dann durchsetzt, ist natürlich wieder eine andere Frage, weil die Aufsichtsbehörden können ja nur innerhalb Deutschlands etc. tätig sein. Die Kommission innerhalb Europas, dann würde das höchstwahrscheinlich über Handelsverträge, über Schiedsgerichte, über bilateralen Austausch zwischen Kommission, kanadische Regierung oder deutsche Regierung, kanadische Regierung laufen. Weil es da einfach keinen klaren Mechanismus gibt. Es gibt keine Weltpolizei, die sich für einen einsetzt.
Ich meine, die USA machen uns das ja seit vielen, vielen Jahren vor. Deren Rechtsverständnis war das ja schon immer so. Ich finde es trotzdem halt gerade bei internetbasierten Lösungen zum Teil schwierig, weil wir doch ja sehr viele User haben, die auch auf englischsprachigen Seiten, wo der Hersteller gar nicht aktiv den europäischen Markt adressiert, auch keine deutschsprachige Bestellseite anbietet, dann Software-as-a-Service-Lösungen abonnieren, mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen. Und dann ist halt, finde ich, zumindest schwierig, mir vorzustellen, wie dann dort der Hebel ist. Es sei denn, dann wäre das Verständnis, dass man auch gar keine Kreditkartenzahlung von Menschen mit einer europäischen Kreditkarte akzeptieren darf. Das sind jetzt natürlich Details, die jetzt ein bisschen hier unser heutiges Gespräch sprengen. Aber ja, ich glaube, das sind halt Dinge, da wird sich ja sicher viel Gedanken gemacht dazu. Und ich finde schon, dass es eine neue Qualität hat, dass Europa sich da jetzt auch so selbstbewusst aufstellt. Ja. Weil noch vor 10, 20 Jahren kannte man diese Denkweise, diesen Anspruch doch eher von den USA.
Genau, nee, da hast du völlig recht. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man dann bestimmte Unternehmen, jedenfalls in Europa, blockiert. Ne? Also man hat jetzt ja schon gehört, Aussagen von OpenAI und Google DeepMind oder Anthropic im Bereich der generativen KI, dass sie die Regeln in Europa als zu stark empfinden, der AI-Act zu weit geht, die DSGVO zu weit geht und sie deswegen bestimmte Produkte gar nicht erst auf den europäischen Markt bringen wollen. Ich glaube, das ist Taktik, das ist Strategie und letztendlich werden die nicht 450 Millionen potenzielle Kunden missen wollen oder vielleicht erstmal abwarten, wie sich es entwickelt. Aber langfristig, glaube ich, werden sie das nicht durchhalten. Man kann natürlich andersrum dann auch von europäischer Seite zum Beispiel Zugänge zu bestimmten Plattformen komplett sperren oder jedenfalls verhindern. Nur letztendlich jeder, der sich ein bisschen mit Technik auskennt, kann dann über VPN-Client die Seite dennoch anvisieren und verschiedenste andere Möglichkeiten nutzen. Vollständig verhindern kann man das natürlich nicht. Aber ja, du hast recht, die Europäische Union ist dahingehend sehr viel selbstbewusster geworden und hat, glaube ich, schon die Möglichkeiten, die die Europäische Union hat, zu agieren und reagieren, deutlich vergrößert.
Und dennoch spricht eben vieles dafür, dass natürlich jede Regulierung am sinnvollsten oder wirksamsten ist, wenn sie halt auf möglichst breiter Schulter international dann auch abgestimmt ist oder zumindest mitgetragen wird. Und das wird mal spannend sein. Jetzt sind wir hier mal die Pioniere und da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber erstmal nochmal zum Status des AI-Acts und über den Zeitplan. Was können und sollten Unternehmer denn jetzt tun, damit sie nicht wieder, wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung, so in letzter Sekunde Handlungsdruck haben? Und was würdest du dir auch für eine Debatte und Aufklärung in Deutschland wünschen? Denn es macht ja auch jenseits von Regulierungen und Verboten sehr viel Sinn, sich aktiv mit der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen. Und damit meine ich jetzt nicht nur ChatGPT, DALL-E oder Midjourney. Das ist ja eigentlich nur die gerade sehr populäre Spitze eines ja viel, viel größeren Eisbergs.
Ja, richtig. Also zunächst, weil das war ein toller Punkt, den du gemacht hast. Ich glaube in der Tat, unsere Generation, für die ist das immer wichtiger, sich lifelong learning sozusagen auszusetzen, also ständig neue Kompetenzen zu erlernen, gerade im Digitalbereich einfach auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Ich merke das jetzt selber, ich bin Ende 30 und so bei manchen neuen Technologien habe ich jetzt schon in meinem ja mitteljungen Alter, nenne ich es mal, irgendwie so ein bisschen, ja, finde ich bestimmte Dinge suspekt und denke, na, ob ich das jetzt noch machen muss. Und das waren eigentlich so Aussagen, die ich noch von meinen Großeltern kenne, als es Handys gab und das Internet kam in den 90ern etc. pp. Das ist, glaube ich, sowohl damals von meinen Großeltern als auch jetzt von mir falsch, weil ja, wenn man jetzt den Job verliert, wird es ja höchstwahrscheinlich so sein, dass man in vielen Fällen in einen ganz neuen Sektor gestoßen wird, ganz andere Tätigkeiten machen muss, etc. pp. Also diese, wie soll man sagen, Aufmerksamkeit zu vergrößern, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo Gesellschaft und Staat in den nächsten Jahren eng zusammenarbeiten müssen und eigentlich auch die Wirtschaft. Und dass man dann zusammen einfach das aktuelle Level, was, glaube ich, noch ausbaufähig ist, stärkt. Was jetzt spezifisch für einen AI-Act meine Vorschläge wären, gerade für die Industrie, ist, wie du es sagst, 2018 haben, glaube ich, viele Unternehmen wirklich komplett verschlafen. Es war klar, dass die DSGVO im Mai 2018 anwendbar wird. Sie wurde 2016 schon verabschiedet. Und die meisten Unternehmen haben einfach bis sagen wir mal Ostern 2018 nichts gemacht und dachten dann auf einmal, oh Gott, jetzt muss ich ganz schnell tätig werden. Und das war natürlich viel zu spät. Deswegen ist es gut, was ich im Moment empfinde, dass aktuell schon sehr, sehr, sehr viele Unternehmen dabei sind und manche sogar jetzt schon compliant mit dem AI-Act sind, weil frühzeitige Vorbereitung ist das A und O, und umso früher man sich vorbereitet, desto besser fährt man dann am Ende wahrscheinlich. Ich denke, dass selbst kleine und mittlere Unternehmen aufgrund der Masse an neuen Digitalgesetzen aus Brüssel in Zukunft nicht nur einen Datenschutzbeauftragten haben, sogenannten DPO, Data Protection Officer, sondern höchstwahrscheinlich auch einen AI Officer, einen Cyber Security Officer, Plattform oder allgemein Data Officer. Also höchstwahrscheinlich wird man ein, selbst beim kleinen, mittleren Unternehmen, eine Art Compliance-Team haben müssen. In dieses Compliance-Team sollte man jetzt schon investieren, gute Experten suchen etc. Und dann darüber hinaus ist, glaube ich, den meisten Unternehmen sehr damit geholfen, wenn sie frühzeitig in direkten Austausch mit nationalen Behörden treten, mit der Europäischen Kommission, weil sowohl Mitgliedstaaten als auch Kommission fehlt häufig das direkte Anwendungswissen, was gerade Mittelständler in Deutschland haben, wenn es um Robotics geht, um Medical Devices etc. pp. Und die suchen händeringend nach Input von Unternehmen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und wenn man dann als Unternehmen einfach, was ich sage, frühzeitig in direkten Austausch kommt, kann man, glaube ich, die Gesetzgebung zwar nicht mehr direkt beeinflussen, aber die Umsetzung ganz massiv. Und das würde, glaube ich, letztendlich einen riesigen Wettbewerbsvorteil für diese aktiven Unternehmen sein. Und ein letzter Punkt ist dann noch die Standardisierung. Der AI-Act basiert ganz massiv auf harmonisierte technische Standards, die aktuell von Zenzenelec in Europa und in Deutschland ist es dann das DIN-Institut, entwickelt werden. Und über Artikel 40 des AI-Acts gibt es eine sogenannte Konformitätsvermutung, Presumption of Conformity. Das heißt, wenn du dein KI-System anhand dieser technischen Standards designst, entwickelst, wird angenommen, dass du den AI-Act erfüllst. Und auch da, wenn man als Unternehmen jetzt seine Expertise in diese Prozesse, Standardisierungsprozesse einbaut und einfließen lässt, kann man natürlich in Zukunft deutlich einfacher sich an diesen Standards orientieren und umsetzen. Deswegen, du hast genau recht, bitte Unternehmen möglichst jetzt und möglichst schon in der Vergangenheit aktiv werden und alle diese unterschiedlichen Ebenen versuchen vorzubereiten.
Das finde ich einen wirklich spannenden Punkt mit dieser Kontaktaufnahme, mit diesem auch selber das unternehmerische Know-how reinbringen, damit die Politik auf der Basis dann auch agieren kann. Da sterben sicherlich viele auch die Vorstellung, dass das nur die ganz, ganz großen DAX-Unternehmen können. Und das ist ja mal ein interessanter Appell. Im nächsten Jahr stehen die Europawahlen an. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass Axel Voss sich erneut um ein Mandat bemühen wird und du dann natürlich auch gerne weitermachen würdest. In der Anmoderation hatte ich ein paar Themen genannt, die dir persönlich am Herzen liegen, zum Beispiel bessere Rechtsetzung. Was erwartest du oder was erwartet ihr für die nächste Legislatur wirklich so für wesentliche Aufgaben vom Europaparlament und in der EU rund um Digitalpolitik und natürlich auch KI? Und wo haben wir so den dringendsten Nachholbedarf in Sachen Digitalpolitik?
Ich habe dazu tatsächlich mit einem der zwei großen Brüsseler Denkfabriken, Thinktanks, auch immer mal wieder zu veröffentlicht. Wir haben da so eine große Übersicht an digitalen Gesetzgebungsprozessen und auch den Aufsichtsbehörden. Und wenn man sich diese Übersicht mal anschaut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welcher Zahl wir aktuell sind, bis Mitte des Jahres waren es 107 Digitalgesetze, die aus Brüssel kommen. 107. Und das zeigt, was der Auftrag der neuen Kommission sein sollte und was man jetzt hört hier in Brüssel wohl auch wird, Gott sei Dank, nämlich die Umsetzung dieser 107 Gesetze durch die nationalen Aufsichtsbehörden, durch Brüsseler Agencies, Agenturen und anderen sogenannten EU-Bodies. Das heißt, es muss geschaut werden, wie zum Beispiel der Digital Services Act mit dem AI Act zusammen funktioniert, ob es gewisse Überschneidungen gibt, ob es gewisse Widersprüche gibt, wie man die verschiedenen Aufsichtsbehörden, die für unterschiedliche Gesetze zuständig sind, besser koordiniert, ob man gegebenenfalls bestimmte zusammenlegt. Es könnte sein, dass in der neuen Legislatur das Thema einer digitalen Agentur in Brüssel noch stärker wird oder dass man jedenfalls eine AI- und Data-Agentur aufbaut, um zum Beispiel diese ganzen Sachen von Datenschutz zum Data Act, zum AI Act etc. jedenfalls unter ein Dach bringt. Ich denke, das wird, wie gesagt, eines oder sogar das Hauptthema in der Digitalpolitik. Daneben ist es nun mal einfach so, neue Kommissare, wir wissen ja auch nicht, ob von der Leyen bleibt, vielleicht sogar einen neuen Kommissionspräsidenten, die wollen natürlich auch immer zeigen, dass sie aktiv sind. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich neue Digitalgesetze geben. Ich hoffe einfach, die Zahl bleibt eher gering, was ich gesagt habe. Man konzentriert sich erstmal auf das Aufräumen und Streamline, um es auf Englisch zu sagen. Aber ja, ich könnte fast darauf wetten, dass wahrscheinlich noch weiterhin was zum Metaverse kommt, virtuelle Welten, vielleicht kommt was zur Quantum Computing oder von diesen anderen Technologien, die immer näher an der Umsetzung, Markteinführung kommen, beziehungsweise auch immer wichtiger werden. Und es wird auch Einzelgesetze geben. Zum Beispiel, ich habe schon drüber gesprochen, vielleicht Anpassung des Urheberrechts wegen KI, wegen virtuellen Welten. Ist ein Thema, was diskutiert wird, wenn Axel wiederkommt und ich dann auch im Parlament bleibe, werden wir beide das federführend machen, ist Haftung und KI. Wir und die Kommission stimmt dort überein, sehen bestimmte Haftungslücken, wenn es um immer autonomere Systeme geht. Die Kommission hat dort einen Vorschlag schon gemacht, einen Gesetzesvorschlag. Axel ist sogenannter Berichterstatter. Wir fanden es jetzt nur blöd, das quasi parallel zum AI Act zu verhandeln. Der Vorschlag wurde auch noch deutlich später gemacht. Aber das wäre dann eine Sache, die quasi im Herbst nächsten Jahres beginnen würde. Und so verglichen mit dem Haftungsrecht und KI gibt es sehr, sehr, sehr viele Einzelbereiche, wo dann vielleicht nochmal nachjustiert werden muss. Ich glaube, viele von diesen horizontalen Gesetzen werden wir jetzt einfach nicht mehr sehen in den nächsten 5 Jahren, weil da war die jetzige Kommission so, sagen wir mal, überfleißig, dass wir, glaube ich, erstmal, was ich sagte, jetzt mehrfach aufräumen müssen und klar machen müssen, was wann geht, was Lex Spezialis ist, was Lex Generalis ist und so weiter.
Gleich geht es weiter nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox. Das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de.
Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone und mein heutiger Gesprächspartner Kai Zenner ist Head of Office und Digital Policy Advisor beim deutschen Europaabgeordneten Axel Voss. Und unser Thema heute ist natürlich der EU AI Act. Zum Schluss unseres Gesprächs bin ich noch einmal neugierig, wie man sich so diese 38-stündigen Verhandlungen oder vielleicht sogar noch länger letzte Woche zum AI Act ganz konkret vorstellen kann, wie viele Personen und Berater da beteiligt waren, wer lädt ein, wer moderiert. Ein bisschen hast du ja schon was erzählt, aber wenn du dann nochmal so uns teilhaben lässt, war das so ein klassischer Marathon-Präsenztermin, so ein bester Angela Merkel-Tradition und wer den wenigsten Schlafbedarf hat, gewinnt am Ende oder waren es Online-Schalten und gibt es da dann eigentlich bei so etwas eine echte Überraschung, neue Argumente, neue Bündnisse oder geht es wirklich darum, einfach Kompromisslinien zu finden? Und dann natürlich die Frage, ob das, was man in so einem Trialog ausverhandeln beschließt, dann nachher auch so in Gesetzform fließt, das hast du uns ja schon erklärt, dass das jetzt vieles ja vielleicht jetzt erstmal so Handschlagsverständigungen waren und jetzt halt die Feinarbeit kommt. Aber rechnest du damit, werden wir wirklich noch signifikante Veränderungen sehen? Also eine ganze Reihe von Fragen, aber lass uns doch nochmal zum Abschluss teilhaben, was so hinter den Kulissen in Brüssel abging.
Also signifikante Änderungen, glaube ich, wird es nicht mehr geben. Wie ich schon gesagt habe, wird es hauptsächlich um technische Punkte geben. Vielleicht hier und da werden kleine Sachen nochmal nachjustiert, vielleicht auch noch eingefügt, wenn man sieht, dass bestimmte Dinge noch nicht abgedeckt worden sind. Aber ich denke, alleine mit der technischen Arbeit haben wir jetzt noch so viel zu tun, dass die Zeit bis zum 9. Februar wahrscheinlich schnell rumgeht. In dem Trilog, also um 15 Uhr am Mittwoch, ist er wie gesagt gestartet und ging dann bis 16 Uhr am Folgetag. Dann gab es eine Pause bis 8 Uhr morgens am Freitag und dann von 8 Uhr morgens am Freitag bis Samstag 1 Uhr dauerte der Trilog. Wir waren durchgehend, das ist immer abwechselnd. Das letzte Mal beim Trilog waren wir im Europäischen Parlament, diesmal im Rat der Europäischen Union, in einem, ja, puh, ich würde mal sagen, größeren Sitzungsraum. Das war ein quadratischer Tisch. Ich würde mal sagen, da saßen vielleicht so 50 Leute dran, 14 Abgeordnete, weil ja zwei Ausschüsse dran beteiligt waren. Pro Ausschuss 7 Leute, also jeweils ein Vertreter jeder politischen Familie. Und dann von der Kommission 2 Kommissare mit jeweils einem Berater, dann die zuständige Abteilung, die den Bericht auch geschrieben hat, glaube ich, mit so 7, 8 Leuten. Jeder Abgeordnete hatte einen Berater und einen Assistenten dabei. Und dann die Ratspräsidentschaft, also die Mitgliedstaaten hatten noch am wenigsten Leute. Das waren 3 spanische Vertreter, 4 spanische Vertreter und 2 Sekretariatsmitarbeiter des Rates. Und ja, wir saßen dann halt 25 Stunden am Stück in diesem Raum, haben leider nur sehr vertrocknete und zähe Sandwiches bekommen.
Ich wollte schon gerade fragen, aufs Catering, das kann ja auch nachher entweder zum Erfolg beitragen oder auch dazu, dass doch der eine oder andere mürbe wird und auf die Kompromisslinie eingeht.
Und ich glaube, das war tatsächlich die Strategie und am Ende war es sogar erfolgreich. Die Cafeteria und die Kantine haben um 6, glaube ich, geschlossen. Und wie gesagt, wir haben um 3 Uhr begonnen. Und danach gab es dann halt um 2 Uhr oder so diese Sandwiches. Und die waren wirklich nicht toll. Also ich bin in Brüssel viel gewohnt, aber es war, also das ist schon traurig, dass die Mitgliedstaaten so wenig da investieren. Und dann halt auch am Folgetag war das sehr dürftig. Und ja, man kann sich das so vorstellen, von diesen 21 Punkten wurden dann halt in kleineren Gruppen von 3, 4 Punkten Dinge durchbesprochen. Und gerade bei den Verboten und bei den Basismodellen gab es dann halt, ich würde sagen, zwischen 15 und 24 Stunden an Debatten, während die kleineren Punkte eher schneller durchgewunken wurden. Und bei diesen großen Punkten, wo wir so lange diskutiert haben, war dann halt eine Runde an Debatte. Dann sind die spanische Ratspräsidentschaft und das Parlament in einen zweiten Raum gegangen, haben sich dort zurückgezogen, mussten dann erstmal intern besprechen. Wir, also die Abgeordneten untereinander. Die spanische Regierung hat dann ganz viele Hauptstädte schnell angerufen und gefragt, ist das in Ordnung, wenn wir das und das machen? Und dann hat man sich halt wieder im Raum getroffen. Aber das war gerade für uns Mitarbeiter dahingehend, also am ersten Tag waren wir nach den 25 Stunden sowas von fertig. Ich bin auch nach Hause gegangen und habe von 16 Uhr bis 7 Uhr morgens durchgeschlafen. Ich habe nicht mal mein kleines Kind schreien gehört und sonst was, als es am Kindergarten kam, weil wir halt, wir mussten hellwach sein. Wir durften kein Wort verpassen. Wir mussten immer kontrollieren, ob die Dokumente richtig sind, ob bestimmte Wörter geändert worden sind, nicht markiert wurden, etc. Und das hat dann am Ende, glaube ich, schon so einen psychologischen Effekt gehabt, dass, ich habe ja schon gesagt, dass in meinen Augen die linken Parteien bestimmte Sachen aufgegeben haben, was ich aus ideologischer Warte, wenn ich mich in sie reinversetze, nicht so ganz verstehe. Für uns als konservative Partei würde ich sagen, war der Trilog sehr positiv. Ich denke, meine Kollegen im Parlament und die Abgeordneten der anderen Parteien haben am Ende wahrscheinlich auch zugestimmt, weil sie einfach den Raum verlassen wollten und mal nach Hause wollten und mal duschen wollten, essen wollten etc. Und das sollte natürlich nicht sein. Und wir haben schon darüber gesprochen. Ich als riesiger Anhänger der besseren Rechtsetzung muss sagen, ich stimme mit dieser Art von Gesetzgebung 0,0 überein. Ich finde, es sollte halt feste Pausen geben müssen. Wenn man in 10 Stunden sich nicht einigen kann, dann muss man einen Tag Pause machen. An diesem Tag kann man sich erholen, kann man vielleicht bestimmte Dinge mal durchsprechen, ein paar Experten anrufen oder auch noch treffen. Und dann trifft man sich halt am dritten Tag wieder mit dem zweiten Tag Pause.
Das war ja auch der große Plan der Ampelregierung als neuen Politikstil, den sie ja auch nicht ganz haben durchhalten können, wie man so hört. Ja,
ja. Also ja, das war ein bisschen schade. Wie gesagt, wir versuchen ja jetzt noch die Scherben, die zum Teil erzeugt worden sind, aufzuheben, zu kitten, das Beste daraus zu machen. Nur ja, in Zukunft, ich hoffe wirklich, man lernt aus diesen Sachen. Und nochmal, selbst als konservativer Mitarbeiter muss ich sagen, ein europäisches Parlament, was sich immer für die Arbeitnehmerrechte einsetzt, europaweit, und dann die Mitarbeiter 25 Stunden und nochmal direkt danach fast wieder 24 Stunden in diesem Raum einfärcht. Also so ganz toll hat man sich als Mitarbeiter da auch nicht gefühlt. Und ich hoffe, da wird sich in Zukunft mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass man...
Ja, solange die Heizung nicht nur abgesenkt worden ist.
Aber auch nicht so prall am Ende. Aber vielleicht sollte man sich da als Europäische Union auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und das, was man predigt, dann auch selbst einhält. Und nochmal, es geht ja auch um eine Menge. So ein Gesetz, wenn man völlig übermüdet ist, baut man vielleicht hier und da ein paar Fehler ein oder übersieht Dinge. Aber man muss sich da die Bedeutung von unseren Handlungen einfach mal bewusst werden und sagen, ja, also wenn da ein unklarer Satz drin ist, kann ein Milliardenschaden entstehen. Es können Freiheitsrechte dadurch eingeschränkt werden. Und das sind echt Sachen, die man nicht so leichtfertig meiner Meinung nach hergeben sollte.
Wir reden ja über ein Thema, das so viel Gravitation hat, was eben so ein berühmter Eisberg ist, zwar in der Wahrnehmung von Medien und Bürgern oftmals eben nur mit, da gibt es jetzt ein nettes Tool, wie ChatGPT gesehen wird, aber eigentlich reden wir von einer der größten Umbrüche, die uns in Wirtschaft, Gesellschaft, im Arbeits-, im Privatleben in den nächsten Jahrzehnten alle betreffen werden. Und da kann ich dir nur zustimmen, da sollte wirklich bestmögliche Bedingungen herrschen, um dann wirklich auch ein langfristig tragende Rechtsnormen, gemeinsames Verständnis zu sehen und nicht eine Situation, die dann nachher zu großen Problemen führt oder eben dann auch dazu führt, dass man halt immer wieder mit Zusatznormen, mit Öffnungsklauseln, wie auch immer versucht, das Ganze wieder aufzubiegen.
Dann. Ja, also 100%ig. Ich denke, genauso wird es sein, dass wir den AI Act höchstwahrscheinlich schneller erneuern, anpassen müssen etc. pp. Bei all meiner Kritik, die ich geäußert habe in der etwas mehr als eine Stunde von unserem Gespräch bis jetzt, muss man sagen, dass da die Kommission durchaus gute neue Ansätze gewählt hat. Es wurden jetzt die sogenannten Reallabore, Regulatory Sandboxes eingebaut, die quasi auch so ein gemeinsames Lernen von privaten und öffentlichen Stellen fördern soll. Die Standards, die ich schon angesprochen habe, sind natürlich auch zukunftsorientierter. Die Industrie kann dort bestimmten Änderungen relativ schnell entgegenwirken und die Standards anpassen. Plus im AI Act, in der KI-Regulierung, gibt es immer wieder Möglichkeiten, mit Implementierungsakten oder mit delegierten Rechtsakten bestimmte Bereiche des AI Acts relativ schnell zu aktualisieren. Beispielsweise kann man die Hochrisikoliste, also die Systeme oder die Sektoren, die als Hochrisiko eingestuft werden, über delegierten Rechtsakt aktualisieren. Also wenn es im halben Jahr irgendwas ganz Neues gibt, neuer als ChatGPT, was allerdings einen bestimmten Bestimmungszweck hat, an dem wir jetzt noch gar nicht denken, könnte dann die Kommission, wenn sie ganz schnell sind, innerhalb von 6 Monaten den AI Act aktualisieren in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, wirklich super. Und das würde den Gesetzgeber deutlich modernisieren. Und so welche Mechanismen müssen wir, glaube ich, mehr und mehr einführen. Und da hat tatsächlich bei all meiner Kritik die deutsche Regierung und auch die alte Regierung schon gut dran gearbeitet. Am Ende der alten Legislatur gab es ja diese Überlegung eines Digitalministeriums in Berlin. Und da, ich weiß gar nicht, wie breit das gestreut worden ist, aber ich hatte dort mal so eine 20-seitige Studie gelesen von einem Institut, das beauftragt worden ist von der Bundesregierung, wie in Zukunft ein Digitalministerium schneller und besser agieren könnte. Und ich würde sagen, eigentlich fast alle Punkte, die dort genannt werden, würde ich als richtig und sinnvoll sehen. Also ich glaube, das Wissen herrscht schon vor, wie wir schneller Politik betreiben, besser Politik betreiben. Nur wir müssen das jetzt noch irgendwie umsetzen, sowohl national als auch europäisch.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Kai Zenner, für dieses spannende Gespräch und den Einblick in das Ringen um den AI Act und einen ausgewogenen Umgang mit Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz.
Danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder bei Turtle Zone mit dabei waren. Auch 2024 geht es in diesem Podcast mit spannenden Menschen und Interviews weiter. Sehr gerne verweisen möchte ich auch auf unseren wöchentlichen Politik-Podcast Turtle Zone Tiny Talks. Jeden Montagmorgen zum Wochenstart mit einem neuen spannenden Debattenthema. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und Turtle Zone und Turtle Zone Tiny Talks auf Ihrer Lieblingsplattform zu abonnieren. Und natürlich lege ich Ihnen beim Thema Künstliche Intelligenz das ChatGPT und KI-Expertenforum ans Herz. Unter www.chatgpt-expertenforum.de finden Sie immer tiefgehende Beiträge rund um News und Debatten aus der KI-Welt, auch von namhaften Gastautoren. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ihr Oliver Schwarz.
Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.